Ja, in der heutigen Predigt soll es darum gehen, wie wir mit der Hilfe von Gott und seinem Wort Krisen bewältigen können. Und ich habe für diese Predigt den Predigttext ausgewählt, Psalm 43. Und dieser Text ist mir wichtig geworden oder auf den bin ich aufmerksam geworden, als ich die Predigt eines amerikanischen Pastors gehört hatte, der Krebs hatte. Und er schreibt nachher, dass er in dieser schwierigen Zeit, auch in dieser Zeit der Ungewissheit, der Angst, der Sorgen, dass ihn der Psalm 43 in ganz besonderer Weise durch diese schwierige Zeit hindurchgetragen hat. Und er schrieb dann später in einer Zeitung, dass er auch angesichts des Psalms 43 zu der Erkenntnis gekommen ist, dass den Krebs besiegen nicht heißt, in erster Linie gesund zu werden, das ist ja das, was wir oft darunter verstehen, eine Krankheit, eine Krise zu besiegen, dass die Krise dann vorbei ist. Nein, er sagte, es gibt Wichtigeres, und zwar, dass die Beziehung zu Gott nicht getrübt wird. Und wenn man in einer solchen Krise ist und die Beziehung zu Gott lebendig ist, wenn die nicht getrübt wird, dann hat man die Krise besiegt. Das sind große Worte, aber es hat mich schwer beeindruckt, und ich habe bisher keine Krisen in diesem Schwierigkeitsgrad erlebt, aber immer wieder hat ja jeder von uns, denke ich mal, dass ich dafür alle sprechen darf, mal seine Krise. Oder ist jemand von uns unter uns, der noch nie eine Krise hatte? Ich denke, nein. Und manchmal liege ich im Bett, wälze mich, bin schweißgebadet, weil ich Angst habe, zum Beispiel ein falsches Gutachten geschrieben zu haben. Ich muss ja molekulargenetische Gutachten erstellen, prädiktive Diagnostik. Und dann kommt mir manchmal der Gedanke, wie verheerend das ist, wenn ich einen Fehler gemacht haben könnte. Und solche, das sind so Sachen, wo ich dann merke, ich komme mit meinem eigenen Kopf, mit meinen Gedanken nicht zur Ruhe. Und dann ist es hilfreich, zu wissen, wie man mit solchen Krisen umgehen kann. Und das können wir, denke ich, am Psalm 43 sehr gut sehen. Bitte den Text. Ich habe mal den gesamten Text, ich hoffe, das kann man lesen, ist nicht zu groß, hier angeschlagen. Und dieser Text beginnt erstmal damit, dass eine Krise genannt wird. Der Psalmist, der bringt erstmal sein Anliegen vor Gott. Im ersten Vers heißt es, das nächste bitte, ich habe das mal in Gelb hervorgehoben, da heißt es, führe meine Sache wieder ein liebloses Volk, errette mich von dem falschen und bösen Mann. Hier ist jetzt nicht genau klar, worum es hier geht, wer dieser Mann ist, wie diese Beziehung zum Volk aussieht des Psalmbeters, was hier genau die Probleme sind. Aber was deutlich wird, hier ist ein Mensch in einer Krise, hier hat ein Mensch Sorgen. Es wird auch im nächsten Text, kommt das noch rein, warum muss ich traurig einhergehen, da mein Feind mich drängt. Krisen haben wir verschiedenster Art, das können emotionale Krisen sein. Eine Krise dieser Art würde man heutzutage im Berufsleben vielleicht als Mobbing bezeichnen, wenn Menschen da sind, die falsch sind, böse sind, Dinge über uns erzählen, die nicht stimmen und uns in den Augen anderer schlecht machen. Auch das kann eine sehr schwere Not sein, wenn man das erlebt. Wir können auch andere Krisen haben. Die Jünger, die mit Jesus im Boot saßen, als der Sturm aufkam, hatten eine Naturkatastrophe als Krise. Auch das sind große Krisen. Die Überschwemmung, die wir kürzlich hatten, können große Krisen darstellen. Also, es beginnt, hier wird eine Krisensituation geschildert. Was lesen wir über den Mann oder erfahren wir über den Mann, der diese Situation schildert? Ich habe mal ein paar Stellen hervorgehoben aus diesem Text. Da erfahren wir, dass er einer ist, der Gott kennt, der mit Gott geht. Also man kann ja gucken, was lernen wir im Psalm über den Psalmbeter. Ist das ein geistlicher Neuling, jemand, der erst gestern Gott kennengelernt hat und heute ganz erschrocken ist, dass doch nicht alles so glatt geht, wie er dachte? Nein, wir reden hier von einem Mann, der mit Gott Erfahrung gemacht hat. Das erkennen wir an den Versen, die er sagt, denn du bist der Gott, der mich schützt. Er spricht von dein Licht und deine Wahrheit. Er spricht von dem Gott, der seine Freude und Wonne ist. Er sagt ganz am Ende meines Angesichts heil. Wer so spricht, hat Gott kennengelernt, hat schon mit Gott was erlebt. Und das ist das Erste, was wir aus Psalm 43 lernen können. Er kann uns trösten. Er zeigt uns, dass Krisen, Notsituationen nicht gleich einhergehen müssen damit, dass wir uns hinterfragen müssen. Bin ich eine geistliche Kanaille? Nein. Auch Menschen, gestandene Gottesmänner, kommen in Krisen. Und wir dürfen das als Trost sehen. Das hinterfragt uns nicht, das macht uns nicht. Wir können das eingestehen. Das kann auch große Leute treffen. Und das ist ein Trost für mich, zu sehen, dass auch gestandene Männer Gottes solche Krisen haben können. Aber, und das ist das Nächste, nächste bitte, wenn man mit Gott schon viel erlebt hat, dann können solche äußeren Krisen auch zu geistlichen Krisen werden. Für Menschen, die Gott nicht kennen, da ist die Krise das eigentliche Problem. Wenn die Krise gelöst ist, das Problem gelöst und alles ist wieder gut. Aber für Menschen, die Gott kennengelernt haben, die kommen auch sehr schnell in die Situation, dass sie zu einem geteilten Herzen kommen. Ein Psalmist betet an anderer Stelle, gib mir ein ungeteiltes Herz. Woher kommt das geteilte Herz? Das entsteht, weil das, was wir über Gott wissen im Kopf und das, was wir empfinden im Herzen, auseinanderklaffen. Da ist eine Kluft da. Du bist der Gott, der mich schützt. Warum verwirfst du mich? Zwei komplette Extreme. Der Gott, der mich schützt, ist das eine. Er weiß sich von Gott geborgen, er weiß, dass Gott ihn schützt. Das ist das, was sein Kopf ihm sagt. Aber das andere ist, warum verwirrst du mich? Das ist das, was er fühlt. Der Feind wird nicht stille, wird arg, er treibt sein Unwesen, er fühlt sich von Gott verworfen. Das ist das, was wir auch immer wieder, wenn wir längere Krisen haben, nicht so kleinere Sachen, sondern längere Krisen, dann denke ich, ist es unausweichlich für Leute, die Gott kennen, zu hinterfragen, was ist hier los? Wo ist mein Gott, von dem ich doch schon weiß, dass er mich schützt? Wo ist er? Warum muss ich traurig sein, da mein Feind mich trinkt? Das sind zwei Dinge, die hier den Psalmisten bewegen. Er hat eine äußere Krise und eine innere Krise. Und wie geht er damit um? Er macht zwei Dinge. Das erste ist, er spricht zu Gott. Da komme ich jetzt als erstes drauf. Und das zweite ist, er spricht zu sich selbst. Das kommt am Ende. Jetzt erstmal, er spricht zu Gott. Das erste, was er tut, so fängt auch der Psalm an, schaffe mir Recht, o Gott. Der Psalmist wendet sich also mit seinen Sorgen, mit seinen Äußeren und seinen Inneren an Gott. Das ist das Erste, was er tut. Und das ist das Richtige, was er tut. Und das Erste ist, er bringt seine äußeren Sorgen und das ist völlig in Ordnung. Es ist völlig in Ordnung, wenn wir Notsituationen haben, diese ganz konkrete Situation, die wir für uns haben oder auch für unsere, für andere aus unserer Familie oder aus unserem Umfeld, ist es richtig und gut, dafür zu beten und das vor Gott zu bringen, die äußere Situation zu nennen, vor Gott zu bringen. Aber was den Psalmisten hier auszeichnet, ist, dass er weitergeht als das. Dass er nicht zufrieden damit ist, dass diese Krise dann irgendwann gelöst ist, sondern dass er mehr will, dass er nämlich eine Gottesbeziehung will. Dass er eine heile, intensive Gottesbeziehung will. Und das ist das, was dann ab Vers 3 kommt. Und wenn man schaut, wie es weitergeht, dann sieht man, dass der Feind, von dem anfangs die Rede ist, nie wieder auftaucht. Bis zum Rest des Psalms ist davon gar nicht mehr die Rede. Das verliert an Gewicht, das gerät aus dem Blickfeld des Beters und stattdessen gerät die Gottesbeziehung oder ist die Gottesbeziehung im Blickfeld und das ist auch das, oft das eigentliche Problem. Das geht mir auch manchmal so, wenn ich eine Krise hinter mir habe, dann stelle ich fest, es war eigentlich viel schöner, mit Gott durch diese Krise zu gehen, als wenn ich diese Krise nie gehabt hätte. Und das ist ja das, was wir eigentlich wollen. Also wenn ich gucke, wo reifen Christen, die meisten Christen reifen in Krisen. Also selten, ich will nicht sagen, dass Christen nicht auch im Wellness-Center reifen können, aber die meisten Reifeprozesse passieren nicht am Strand in der Sonne, im Liegestuhl mit einem Cocktail in der Hand, sondern die passieren in der Krise, weil dort wird uns unser Gott wichtig. Und das ist auch das, was hier geschieht. Hier geschieht ein Reifeprozess. Was passiert? Schauen wir uns den nächsten Vers an, gehen wir zum Vers 3. Die Notsituation wurde gebracht, schaffe mir Recht und jetzt geht es weiter. Jetzt kommt eine weitere Bitte. Die erste Bitte war, schaffe mir Recht. Jetzt kommt eine ganz andere Bitte. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. Wohin leiten? Es geht ja jetzt nicht darum, dass hier jemand um Weisheit bittet, wie er seinen Feind unter Kontrolle kriegt. Hier ist jetzt nicht die Bitte, gib mir eine gute Idee, wie ich dem jetzt eins auswischen kann oder wie ich da dieses Problem eliminieren kann. Das ist hier nicht mehr im Fokus, hier ist eine ganz andere Bitte. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. Der Psalmist spricht hier von Licht und Wahrheit. Das gehört auch zusammen. Da fällt mir immer eine Begebenheit, eine kleine einfach zu Hause. Da hatte meine Frau die Fenster geputzt und dann kam die Sonne um die Ecke und auf einmal sah man da noch so ein paar Streifen. Wahrheit und Licht gehören zusammen. Da wo Licht ist, sieht man Dinge klar. Es gibt eine sehr schöne Parabel wo Jesus als Elektriker dargestellt wird, der einen Menschen besucht, der lädt ihn ein zu sich, kommt zu mir nach Hause und dann sagt der Elektriker, hier ist aber dunkel, ich schraube mal eine Birne rein. Dann schraubte Jesus, also der Elektriker, eine 25 Watt Birne rein und da war der Gastgeber ganz erschrocken, wie das in seiner Wohnung aussah. Dann sagte er, oh, geh erstmal wieder, ich muss erstmal aufräumen. Und dann hat er aufgeräumt, der Elektriker kam 3 Wochen später wieder, nahm die 25 Watt Birne raus, schraubte eine 50 Watt Birne rein. Und wieder war der Mann erschrocken, wie es in der Wohnung noch aussieht. Da wurden Ritzen, Ecken deutlich, die vorher verborgen geblieben waren. Wahrheit und Licht gehören zusammen. Wenn Gott mit seinem Licht zu uns kommt, dann erkennen wir auch Wahrheit. Und das bittet er hier. Und mit dieser Bitte, sende mir dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten, gesteht der Psalmist ein, dass er Führung braucht. Er braucht Licht für sein geistliches Auge. So wie wir Licht brauchen für unsere physischen Augen, damit wir im Dunkeln den Weg finden, brauchen wir auch geistliches Licht für unsere geistlichen Augen. Paulus drückt das so aus. Im nächsten bitte, da schreibt Paulus im Epheserbrief, müssen wir jetzt nicht alles lesen, aber ich habe das hier hervorgehoben, er bittet, dass Gott ihm der Gemeinde den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst, erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Also geistliche Dinge können nur mit geistlichem Auge gesehen werden und dazu brauchen wir geistliches Licht. Also wenn wir Dinge hinterfragen wollen, wenn wir Dinge verstehen wollen, welchen Weg Gott mit uns vorhat, dann können wir nur ihn bitten um seinen Geist und seine Wahrheit und um sein Licht. Mit dem eigenen Verstand können wir diese Dinge oft nicht erfassen. Ja, wohin möchte der Psalmist geleitet werden? Wenn wir eins weitergehen im Vers 3, dann steht hier, dass sie mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen, dass ich hineingehe zum Altare Gottes, zu dem Gott. Das heißt, hier wird ein Weg gestellt. Er geht erst vom Großen, den Berg, dann in das Kleine, zur Wohnung, dann noch kleiner zum Altar und dann zu Gott selbst. Das ist ein Weg, für den hier der Psalmist bittet. Er bittet darum, näher zu Gott zu kommen. Das Endziel dieses Weges ist Gott selbst. Und dazu muss er verschiedene Stationen passieren. Er spricht hier von den Wohnungen. Die Wohnungen im alten testamentlichen Sinne, zu der Zeit, wo dieser Psalm geschrieben wurde, da war sicherlich der Tempel gemeint, der Tempel Gottes. Und für uns ist diese Wohnung was anderes. Wenn wir schauen, was Paulus im Epheserbrief schreibt, spricht er von einem Bau, von einem Tempel, in dem Jesus der Eckstein ist. Und er schreibt dann, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Heutzutage wohnt Gott hier, muss ich mal so sagen. Nicht in diesem Gebäude, aber da, wo Gemeinschaft von Menschen ist, die Jesus kennen, die in Jesu Namen versammelt sind, da wohnt Gott. Und wenn wir beten und wenn wir in Krisen sind und beten, zu Gott zu kommen, bedeutet das unter anderem einmal natürlich, dass man sich in die Stille begibt und mit Gott betet. Ich sehe hier aber auch für uns im neutestamentlichen Sinne, dass wir in die Gemeinde Gottes gehen, dass wir in die Gemeinschaft suchen. Das erlebe ich immer wieder auch bei uns in Dresden im Hauskreis. Da sind Leute regelmäßig dabei und irgendwann kommen die nicht mehr. Ja, da kommt nicht mehr, da hat eine große Krise. Und da bin ich immer erstaunt, dass man gerade, wenn eine Krise da ist, dann plötzlich nicht mehr erscheint. Ich denke, es ist durchaus hilfreich und gut, in Krisen auch zur Gemeinde zu halten, zum Hauskreis zu halten, sich zu Menschen zu wenden, die Geschwister im Glauben sind. Das nächste, worum er bittet, ist, da geht die Reise weiter gewissermaßen, da geht es dann zum Altar Gottes, dass ich sie mich leiten zu deinem heiligen Werk, zu deinen Wohnungen, dass ich hingehe zum Altare Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist. Der Altar Gottes war im Alten Testament der Ort, wo Sündenvergebung passierte. Draußen wurden Tiere geschlachtet, dann wurde das Blut reingebracht, auf dem Altar versprengt, im Allerheiligsten auf dem Altar und dort geschah Sündenvergebung. Im Hebräerbrief, da habe ich jetzt allerdings keine Folie für, aber im Hebräerbrief, ich glaube, das war Kapitel 10, da steht, dass wir keinen physischen Altar mehr haben, sondern dass Jesus unser Altar ist. Jesus ist für uns draußen vor dem Tempel geopfert worden und sein Blut wurde im Innersten vergossen. Und dadurch sind wir geheilt. Das heißt, der Altar ist der Ort der Sündenvergebung. Wenn jemand bittet, dass ich zu deinem Altar gehe, dann bedeutet das auch, dass das die Bitte beinhaltet, die Sünden, die wir im Lichte Gottes, in seinem Geist erkennen, auch vor ihm bringen können. Wir können dort Reinigung erfahren. Mitunter, das ist nicht immer so, aber mitunter stecken in Krisen auch, kann noch Sünde stecken, die kann man dann auf dem Weg zu Gott dort ablegen. Und Gott ist gütig und freundlich, dass er das nimmt. Aber das ist nicht das Endziel der Reise. Das Endziel ist nicht, dass wir eines Tages eine weiße Weste haben. Die weiße Weste, die brauchen wir, ohne die kommen wir nicht zu Gott. Aber das Ziel ist nicht die weiße Weste, das Ziel ist, zu Gott selbst zu kommen. Und das steht ja auch hier so im Psalm drin, dass ich komme zum Altare Gottes, zu dem Gott. Das heißt, am Ende steht die Gemeinschaft mit Gott. Das ist das Ziel einer jeden Krise. Das ist auch das Ziel eigentlich unseres gesamten Lebens, um das es geht. Es geht nicht darum, dass wir jetzt die einzelne Krise überwinden, sondern dass wir im Endeffekt zu Gott kommen. Zu dem Gott, schreibt er hier, der meine Freude und Wonne ist. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Psalmist weiß, was wir vielleicht auch, wenn wir genügend uns das bewusst machen, auch wissen, das ist die einzige Freude und Wonne, die wirklich Bestand hat, die wirklich hält. Natürlich, wenn eine Krise überwunden ist, freut man sich. Wenn man eine Prüfung bestanden hat, dann freut man sich und das ist recht und gut so, dass man das tut und dankbar ist. Aber ich kenne manche Leute, die haben eine Prüfung gehabt, überstanden und 6 Wochen später ist schon wieder ein langes Gesicht da, weil schon wieder die neue Krise kommt. Also diese Freuden halten nicht ewig. Freude über die, wenn jetzt er hier seine Feinde los wird, wird er sich sicherlich freuen, aber diese Freude wird auch verblassen. Die einzige Freude und Wonne, die bleibt, das ist die Freude, die wir bei Gott haben. Das ist in Krisensituationen, empfinden vielleicht nicht als Trost, aber für mich muss ich sagen, ist ein großer Trost geworden zu wissen, dass die Freude und Wonne, die langfristig zählt, das ist die, die ich bei Gott habe. Die kann ich mir nicht selber machen, da kann ich auch nicht selber hin. Selbst der Wunsch danach, den kann ich nicht mal in mir kreieren. Das alles macht Gott durch sein Licht und seine Wahrheit. Und dann ist es natürlich, dass wir auch Gott preisen. Dann, wenn wir so erleben, wie er ist, dann können wir ihn preisen. Und das ist das Erste, was der Psalmist tut hier in seiner Krise. Er wendet sich an Gott mit seiner inneren, seiner äußeren Not und er weiß, dass er dann bei Gott sein wird, der seine Freude und Wonne ist. Und er weiß, dass das eigentliche Ziel ist. Am Ende dieser Krise. Das Nächste, was er tut, jetzt kommen wir zum letzten Vers im Psalm 5, Entschuldigung, im Psalm 43, der Vers 5, da spricht er zu sich selbst. Er spricht zu Gott, bringt als erstes seine Not zu Gott, das ist richtig, aber wir sehen hier im Psalm 5, der beginnt mit, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir. Das Problem ist also noch nicht gelöst. Das wird auch nicht so funktionieren. Es ist richtig und gut zu beten, aber es wird nicht immer so sein. Manchmal ist auch das schon so, dass wir gleich nach dem Gebet Frieden haben. Das ist oft so, aber nicht immer. Manchmal ist das Problem schon auch noch da. Das ist auch hier so. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Das ist noch da. Aber jetzt macht er etwas, wie ich finde, ganz Wichtiges. Nachdem er seine Anliegen vor Gott gebracht hat, spricht er zu sich selber. Er predigt ein Stück weit sich selbst. Der Pastor, von dem ich eingangs sprach, der bringt immer wieder auch in anderen Predigten, die ich mir gerne anhöre, sagt er, predige dir selbst. Das kommt ganz oft. Der englische Arzt und Christ, ich habe seinen Namen jetzt gerade mal vergessen, ach ja, Martin Lloyd-Jones, der hat Folgendes gesagt. Der hat ein Buch geschrieben über geistliche Depression, also über geistliche Niedergeschlagenheit, über geistliche Trockenperioden, sage ich mal so. Und da schreibt er, ist dir schon mal bewusst geworden, dass ein Großteil deines Unglücklichseins im Leben der Tatsache geschuldet ist, dass du auf dich selber hörst, anstatt zu dir selbst zu sprechen? Ich denke, da steckt einiges hinter. Ich kann das komplett nachvollziehen. Wenn ich manchmal nachts aufwache, dann gehen mir alle möglichen Gedanken durch den Kopf. Und das sind aber oft Gedanken, die nicht in die richtige Richtung führen. Wir können, das sehe ich zumindest mir, wenn ich meinen Gedanken folge, dann lande ich mitunter an falscher Stelle. Und manchmal ist es wichtig, dass man dann aufhört, seinen Gedankenkreiseln da freien Lauf zu lassen und einfach anfängt, sich selber was zu predigen. Und das Erste ist, oder einer der Gründe, warum unsere Gedanken nicht immer ans Ziel führen sind, das sehen wir hier im nächsten Vers, das ist eine Begebenheit, wo Petrus zu Jesus spricht. Da nahm Petrus ihn, Jesus, beiseite und fing an, ihn zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Das ist das, wo unsere Gedanken oft hingehen. Also unsere Gedanken gehen immerhin zur Selbsterhaltung. Wenn ich in einer Notsituation bin, ist mein Gedanke Selbsterhaltung. Das sind auch Ratschläge, die ich oft kriege. Ach, lass dich nicht ausnutzen, schone dich, lass dich nicht über den Tisch ziehen. Da nicke ich auch immer, weil ich genau das auch so denke. Und das ist das, wo unsere Gedanken zu neigen. Auch die Jünger, die mit Jesus im Boot sind und da die Wellen in das Schiffchen schlagen, die fürchten um ihr eigenes Leben. Das ist das, was wir tun. Was sagt Jesus dazu? Jesus wandte sich um und sprach zu Petrus: Weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Wir neigen dazu, menschlich zu denken, Selbsterhaltung, schone dich, pass auf, dass dich keiner über den Tisch zieht, achte auf dich, verausgab dich nicht zu sehr. Das heißt, unsere Gedanken haben schon eine gewisse Richtung, die sie nehmen. Das muss nicht immer die richtige sein. Hier wird Jesus sogar richtig, wie soll ich sagen, richtig streng. Weiche von mir, Satan. Warum? Weil er das Ziel hat, uns zu Gott zu bringen. Jesus geht diesen Weg, damit wir Gemeinschaft mit Gott haben. Und das möchte er nicht, dass man das, dafür schont er sich nicht selber. Jesus gibt es hier, hört nicht auf den Ratschlag des Petrus, er schont sich nicht selber. Er lässt das sich widerfahren, damit wir Gemeinschaft mit Gott haben. Und manchmal ist diese Gemeinschaft mit Gott nur so zu erreichen. Jesus hat sein Leben gegeben, dafür sich nicht geschont, weil er göttlich gedacht hat, weil er an uns gedacht hat, weil er aus Liebe zu uns sein Leben gegeben hat. Und wenn wir nur unseren Gedanken folgen, dann werden wir bei diesem Schone dich selbst bleiben. Deswegen ist es wichtig, dass man sich selber predigt. Was kann man sich predigen? Was heißt predigen? Predigen, denke ich, heißt drei Dinge. Aus dem, was ich gerade gesagt habe, wird schon klar, predigen heißt nicht, seine eigenen Gedanken zu verkündigen. Predigen heißt als erstes, mache dir biblische Wahrheiten bewusst. Das ist das, was, denke ich, ein Teil der Predigt ist, auch ein Teil der Predigt an sich selbst. Achte nicht auf deine Gedanken, sondern mach dir biblische Wahrheiten bewusst. Ich bringe mal ein Beispiel einer solchen biblischen Wahrheit. Lukas 12, 25 steht, wer aber, sagt Jesus, wer aber kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenselle eine einzige Elle hinzusetzen? Das ist eine biblische Wahrheit. Nicht immer angenehm, denn dahinter steckt ja, eure Sorgen, mit euren Sorgen bewirkt ihr nichts langfristig. Eure Sorgen verlängern euer Leben nicht. Ihr habt keine Macht, wirklich viel zu ändern mit euren Sorgen. Das ist biblische Wahrheit. Die muss man sich predigen. Wenn ich nachts nicht schlafen kann, dann predige ich mir genau diesen Vers, mach mir klar. Jesus hat gesagt, ich kann mit meinen Sorgen keine einzige Elle meines Lebens verlängern. Wir wissen eher, dass Menschen, die sich ständig sorgen, vielleicht gar nicht mal so alt werden. Also hier ist eine biblische Wahrheit. Und das Zweite ist, was wir tun können, wenn wir uns selber predigen, ist das Folgende, nämlich mache dir Erfahrungen, zukünftige Erfahrungen mit Gott bewusst. Denke an die Zukunft. Das ist das, was auch der Psalmbeter tut. Er sagt, harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Er spricht hier jetzt in der Zukunft. Er weiß, jetzt im Moment fühle ich ganz anders, aber ich werde ihm noch danken. Das heißt, er denkt an die Zukunft und weiß aus Erfahrung, in der Vergangenheit weiß er, in der Zukunft wird er noch Gott danken. Das bedeutet, wir sollten an die Zukunft denken. Nun kann man sagen, wir wissen doch gar nicht, was die Zukunft ist. Das ist aber nicht so, denn die Bibel hat Verheißungen. Und wir wissen, dass diese Verheißungen in Erfüllung gehen. Die Verheißungen Gottes sind zukünftige, also sind Dinge, die zukünftig eintreten werden. Für uns liegt sozusagen eine zukünftige Gnade. Für uns liegen zukünftige Dinge bereit, die jetzt schon da sind und die auch kommen werden, weil Gott seinem Wort treu ist. Das ist ganz wichtig, dass wir uns immer wieder so Gottes Verheißungen bewusst machen. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich mir ein paar Verse auswendig gelernt habe. Leider gehöre ich zu den Menschen, die eher 5 Gedichte von Heinz Erhardt lernen können als 3 aufeinanderfolgende Bibelverse. Aber im Urlaub haben wir die Regel, da lernt jeder was auswendig. Ich habe Psalm 43 auswendig gelernt und ich merke, sowas hilft. Sowas hilft. Manchmal da kreisen die Gedanken, die kriegt man nur zur Ruhe, wenn man jetzt sagt, Schluss jetzt. Und liest sich selbst eine biblische Verheißung vor. Das ist eine große Hilfe. Und dann ist es auch wichtig, sich klarzumachen, dass Gott auch mit uns vorgesehen hat, dass ein Teil seines Planes mit uns, dass wir eines Tages bei ihm sind und Freude haben. Der Psalmist schreibt, Gott, der meine Freude und Wonne ist. Das ist wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst machen, Gott wird eines Tages, wenn wir bei ihm sind, und wir werden Freude und Wonne haben. Und daran zu denken ist wichtig. Auch Jesus hat das gemacht. Das schreibt, gehen wir eins weiter. Da habe ich eins vergessen, dann gehen wir noch mal eins weiter. Komme ich nachher noch drauf. Da heißt es im Hebräerbrief 12, Vers 2, da wird von Jesus gesprochen, Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, und jetzt kommt es, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts erachtete. Jesus, das haben wir eben gesehen, hat seiner selbst nicht geschont, aber einer der Dinge oder eine der Motivationen war, einmal natürlich unseretwillen, um uns in Gemeinschaft mit Gott zu gewähren, aber er freute sich auch. Er freute sich auf das, was er vor ihm lag, der um der vor ihm liegenden Freude willen. Er wusste, zu wem er geht, er wusste, dass er zu seinem Vater geht, und das war auch für ihn Kraft, gab ihm Kraft auch, das Kreuz zu erdulden und dabei die Schande für nichts zu erachten, um der vor ihm liegenden Freude. Und diese Freude ist, als Jesus ans Kreuz ging, war die nicht da. Die lag vor ihm. Und das ist auch bei uns so. Wir müssen uns immer wieder bewusst machen, dass vor uns eine Freude liegt, dass, so wie der Psalmist das auch macht, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, dass ich ihn preise. Und Gott wird uns dahin führen. Er hat das verheißen. Als Jesus in Johannes 17 betet, sagt er, keiner von denen, die du mir gegeben hast, ist verloren gegangen. Das heißt, außer dem Sohn des Verderbens, keiner von uns, die Gott auserwählt hat, er geht verloren. Wir dürfen also wissen, er wird uns nach Hause bringen, und wir dürfen uns darauf freuen, und das kann uns auch Kraft geben. Und das nächste und letzte, was man sich predigen kann, wir haben einmal gesagt, bedenke an die Zukunft, predige dir selber, was in der Zukunft sein wird. Und genauso ist es wichtig, sich an vergangene Erfahrungen mit Gott zu machen. Eben hatte ich gesagt, unsere eigenen Gedanken kreisen um unser eigenes Leben, um auch schone dich selbst, ist unser Hauptanliegen. Das zweite ist aber, unsere eigenen Gedanken sind gegenwartsorientiert. Das ist fast immer so, dass in einer Krise man gegenwartsorientiert denkt. Und das ist nicht heute so, das war vor 2000 Jahren schon so. Matthäus 16, 7 bis 10, da lesen wir Folgendes. Ihr Kleingläubigen, Jesus spricht zu seinen Jüngern, ihr Kleingläubigen, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot mitgenommen habt? Das ist die Gegenwart. Die hatten kein Brot dabei, und dann machen sie sich dann Kopf. So, versteht ihr noch nicht, sagt Jesus, und denkt ihr nicht an die 5 Brote, die ihr für die 5000 und wie viele Körbe ihr da aufgehoben habt? Auch nicht an die 7 Brote für die 4000 und wie viele Körbe ihr da aufgehoben habt? Jesus macht seinen Jüngern bewusst, denkt an das, was ihr schon mit erfahren habt, was ihr schon erlebt habt. Denkt daran. Auch die Israeliten waren immer wieder aufgefordert, daran zu denken, an den Gott, der sie aus Ägypten herausgeführt hat. Das war ganz oft der Gott, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Dafür gab es Feste, und wir sollten auch immer wieder daran denken, was Jesus für uns getan hat. Das ist einer der Gründe, warum wir heute auch Abendmahl feiern. Im Abendmahl gedenken wir. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Wir gedenken, was Jesus an uns getan hat für uns. Das ist ganz wichtig auch, wenn man sich selber predigt, dass man sich Gedanken macht, was habe ich eigentlich schon mit Gott erlebt? Und ich bin sicher, jeder, der hier sitzt, hat schon Dinge mit Gott erlebt, hat auch schon erlebt, wie Gott ihn rausgeholt hat. Und auch der Psalmist, der sagt, harre auf Gott, ich werde ihm noch danken, da steckt die Zukunft drin, da steckt aber auch die Erfahrung der Vergangenheit drin. Er schreibt ja vorher, der Gott, der mich schützt, das ist eine Erfahrung, die er gemacht hat. Und in gleicher Weise sollten auch wir, wenn wir uns selber predigen, immer auch mal wieder bewusst machen, was hat Gott für mich getan? Und da kommt jetzt der letzte Vers, den ich habe, das ist ein Vers, der mir immer wieder so Kraft gibt. Da heißt es in Römer 8, 23, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern mit ihm für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm auch nicht alles schenken? Was hat Jesus für uns getan, Gott für uns getan? Er hat seinen Sohn nicht verschont. Und was mir an diesem Vers so besonders gut gefällt, ist diese entwaffnende Logik. Ich denke gern logisch, und dieser Logik hier kann man sich einfach nicht entziehen. Wenn Gott schon alles für uns getan hat, wenn er seinen eigenen Sohn geschenkt hat, wieso sollte er plötzlich in dieser kleinen Krise jetzt nicht mehr da sein? Wieso sollte er jetzt in der Krise, in der ich gerade stecke, oder in der Situation, die mich gerade bedrückt, die wir gerade haben, was uns belastet, wieso sollte er jetzt plötzlich sagen, so, das war's jetzt, ich verabschiede mich? Niemals wird er das tun. Er, der seinen Sohn nicht verschont hat, sondern für ihn uns alle dahingegeben hat, er wird uns auch alles schenken. Damit möchte ich schließen. Das wollen wir auch heute im Abendmahl, wollen wir daran denken, was Jesus an uns getan hat. Und wir können sicher sein, er wird uns in seine Zukunft, in der Zukunft zu ihm bringen. Er wird uns mit seinem Geist und Wahrheit leiten, damit wir zu ihm kommen, zu dem Gott, der vielleicht noch viel mehr als jetzt noch eines Tages unsere Freude und Wonne sein wird. Amen.